Ja, ich würde gerne noch beten zum Anfang der Predigt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein lebendiger, mächtiger, herrlicher, gewaltiger Gott bist. Und dass du verheißen und versprochen hast, dass dort, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du mitten unter ihnen bist. Und so dürfen wir gemeint sein vor dir, Herr, als kleine Schar, wir dürfen bewusst im Namen Jesu Christi zusammenkommen, mit dem Ziel, dich zu loben, dich zu preisen, dich zu erheben, uns zu niederwerfen vor dir, Herr. Das ist unser Wunsch, unser Ziel, dass wir uns beugen, demütigen vor dir, vor einem allmächtigen Gott, weil wir wissen, dass du nicht irgendwo wohnst, sondern du wohnst in einem zerschlagenen Herz und in einem demütigten Geist. Und wir danken dir, Herr, dass du uns helfen willst, in dieser Haltung auch vor dir zu sein, aufzuschauen zu dir, alles, was wir sind und haben, dir anzubefehlen, anzuvertrauen, Herr. Hilf du doch gerade, oder die heutige Predigt, die du haltest, den Jüngern und allen anderen Menschen dort, dass wir dürfen ein Stückchen weiterkommen in unserem Verständnis, in der Erkenntnis von dir, von deinem Willen, von deiner Gnade, die du uns erweisest. Wir danken dir, treuer Herr. Bitte führ und leit auch Mirta in der Sonntagsschule und Simona und gib den Kindern Aufmerksamkeit, hilf ihnen, Herr, dass sie ein innerliches Sehnen und Trachten nach dir entwickeln, Herr. Wir danken dir dafür, dass es nichts Herrlicheres gibt, als ein Menschenleben dir anbefehlen, dir hergeben, dir machen in allem. Amen. Ja, wir dürfen heute mit Kapitel 18 im Lukas-Evangelium beginnen. Das ist ein Kapitel, das eigentlich ganz nahtlos weitergeht nach Kapitel 17. Es ist wichtig, dass wir Kapiteleinteilungen haben in der Bibel. Ohne das wäre es sehr schwierig und auch Verseinteilungen. Und doch hat das immer einen großen, gewissen Nachteil. Man meint dann irgendwie, es ist ein ganz neues Kapitel und es gibt ein ganz neues Thema. Das hat nichts mit dem zu tun, was vorher steht. Und das stimmt natürlich in den allermeisten Fällen überhaupt nicht. Wir sehen eine Kontinuität im Wort Gottes, insbesondere in den Evangelien, die ist erschütternd und bewegend. Wie eines auf dem anderen aufgebaut ist und wie jedes Detail seine Berechtigung hat. Das wollen wir im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt die Verse 1 bis 8 lese. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Das sind einfache Worte, die wir rein grammatikalisch, verständnismäßig gut verstehen. Es ist nichts Schwieriges dabei. Jetzt ist es eben ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass diese Belehrung, es ist wieder eine Predigt, eine Belehrung, eine Anleitung des Herrn Jesus, eben hier auch als Gleichnis, dass dieses Gleichnis, diese Belehrung in direktem Zusammenhang steht mit seiner letzten Predigt in Kapitel 17. Denn wir erinnern uns gut, er hat soeben über die letzten Dinge gepredigt, gewarnt und ermahnt. Sozusagen über das Ende der Endzeit. Über das Ende der Endzeit. Über den Zustand der Welt kurz vor der Entrückung der Gemeinde. Zum Teil auch mit Bildern oder mit Beispielen. Hier konkret am Beispiel von Noah. Wie der Zustand sein wird kurz vorher. Und wir wissen, life as usual wird sein. Aber nicht nur das. Wir wissen, wie es bei Noah war. In welchem Zustand, in welcher Finsternis und Bosheit die Menschen sich befanden. Und sie taten, wie wenn das ganz normal wäre. Und einer, ein Mann, der vor Gott wohlgefällig war, er hat in dieser Zeit gepredigt und gehandelt. Gegen allen menschlichen Verstand, aber nach Gottes Willen gehandelt und gepredigt. Und wir wissen, Massen haben ihn geglaubt und sich bekehrt. Das ist das, was gewisse Christen heute denken, dass das passiert. Aber es war nicht so. Sehr wenige haben gehört und haben sich retten lassen. Die Herde war wahrhaftig klein. Bedenken wir, er hat die Zeit Noahs verglichen mit der, wie es sein wird, kurz vor der Entrückung auf dieser Erde. Und über weitere große, wichtige Dinge hat er gepredigt. Über die Umstände seines Volkes Israel in den letzten 7 Jahren dieser Welt. Über die dann anstehende schlimmste Drangsal, Verführung und Verfolgung der Juden, die es jemals gegeben hat. Und über seine Rückkehr auf diese Erde. Und angedeutet mit dem letzten Vers im Kapitel 17 hat er seine furchtbare, total gerechte Rache. Davon haben wir letztes Mal gehört. Seine gerechte, schreckliche Rache an aller Boshaftigkeit der Menschen. Malachi 3, Vers 2 fragt, wer kann bestehen an diesem Tag? Wer kann bestehen, wenn dieses Feuer kommt? Und genauso intensiv hat der Herr seine Warnung gemeint. Für die Jünger damals lagen ja alle diese Ereignisse noch in der Zukunft. Sie wussten nicht, wie weit in der Zukunft. Sie konnten es nicht wissen. Und sie fragten den Herrn ganz konkret: Wie wird es aussehen, das Ende? Was werden die Anzeichen sein? Sie durften den Zeitpunkt nicht wissen, die Zeit. Sie konnten sie nicht wissen, wie weit in der Zukunft das sein wird. Genauso wenig, wie wir es wissen können. Und auch für Generationen von wahren Jüngern Jesu nach dem Tod der Apostel lagen all diese Ereignisse in der Zukunft. Auch für die wenigen treuen und echten Gläubigen in der Dunkelheit des Mittelalters, die ganz, ganz wenigen treuen Gläubigen unter der Schreckensherrschaft der katholischen Kirche. Auch für sie lagen diese Ereignisse aus Lukas 17 in Zukunft. Und auch für uns, die wir eine unübersehbar große Menge an Zeichen der Zeit, wir haben es soeben gesungen, an Zeichen der Zeit haben, dass diese Ereignisse sehr, sehr nahe sind. Aber auch für uns sind sie noch zukünftig. Und für alle diese Generationen von Gläubigen, die durch die ganzen Jahrhunderte hindurch einen manchmal größeren, oft einen sehr kleinen Überrest in der sogenannten Christenheit darstellten. Für uns alle, die wir diese Ereignisse erwarten, insbesondere die Entrückung in die Gegenwart des Herrn Jesus, für uns alle gibt der Herr Jesus hier eine überaus wertvolle Anleitung, wie wir unser Leben hier auf Erden, diese Bewährungszeit, verbringen sollen, bis zu diesen Ereignissen, bis zu unserer Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus. Wie wir uns die von Gott oder wie wir die uns von Gott geschenkte Zeit ausnützen können. Ausnützen als Bewährte, als Überwinder und zur Ehre Gottes. Dazu gibt der Herr hier eine überaus wichtige Belehrung. Übrigens ist, das ist mir auch kürzlich erst aufgefallen, das Buch der Offenbarung könnte gerade so gut heißen, das Buch der Überwinder. Ich habe kürzlich einen Vortrag gehört, fand ich einen hilfreichen, wichtigen Hinweis. Das ist ein zentrales Thema im Buch der Offenbarung. Und der Herr gibt uns konkrete Anleitungen, wie wir als Bewährte, als Überwinder und zur Ehre Gottes unsere Zeit ausnützen können und sollen. Wir können, wenn wir wirklich wiedergeborene Christen, Gläubige sind, können wir unser Leben nicht nach unserem Gutdünken verbringen. Es wäre überaus tragisch. Und so könnte man nun denken, um das zu erklären, wenn der Herr uns das erklären möchte, dann muss nun eine lange Abhandlung mit seitenlangen Anweisungen erfolgen. Aber nein, der Herr Jesus sagt es im Prinzip in einem einzigen kurzen Sätzlein. Er kann das so gut, unser Herr. In einem einzigen kurzen Sätzlein gibt er uns diese so wichtige Anleitung über unseren Lebensstil hier und jetzt. Und diese einfache Anleitung für alle Generationen von Gläubigen bis zum Moment, wo er seine Braut holt, die steht bereits in Vers 1. Und dann ist die Anleitung fertig gegeben. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Dieses kleine Sätzlein, das er sagt, ist: Es ist nötig, sagt er uns. Es ist nötig, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und dann illustriert er es einfach noch mit einem Gleichnis. Der Herr selbst zeigt uns, wie es da so schön ist, eine sehr gute Übersetzung. Man kann viele verschiedene Übersetzungen zu diesem Vers finden. Vom Griechischen her ist das eine sehr treffende Übersetzung hier im Schlachter 2000. Ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen. Er selbst zeigt uns, instruiert uns, leitet uns an, macht uns bewusst, wie wir leben sollen. Wie wir uns bewähren und überwinden können. In einem Weltsystem, das nur ein Ziel verfolgt mit den Gläubigen. Ihren kompromisslosen und einfältigen Glauben zu zerstören durch Verfolgung und Verführung. Das ist das einzige Ziel dieses Weltsystems, wo Satan darüber herrscht noch im Moment. Er hat nur dieses Ziel mit den Gläubigen und er setzt alles daran. Durch die Kürze dieser Belehrung glaube ich, dass der Herr uns auch bewusst machen will, wie simpel, einfach und gleichzeitig vollkommen sicher diese Strategie ist. Er sagt sozusagen, nur dieses eine müsst ihr tun, bis ich komme, bis zu den Ereignissen, die ich euch geschildert habe im Kapitel 17. Nur dieses eine müsst ihr tun. Oder eben, es ist nötig. Folgendes ist nötig. Folgendes müsst ihr tun. Alle Zeit beten und nicht nachlässig werden. Nachlässig werden, ekakein, das griechische Wort, bedeutet auch ermatten oder ohnmächtig werden. Mutlos werden. Es meint, alle Zeit mit Mut, mit Zuversicht, mit Kühnheit zu beten. Oder alle Zeit alles Gott anzuvertrauen. Paulus hat ja diese geniale, einfache Strategie nicht nur uns vorgelebt, sondern auch immer wieder gepredigt. Und wir wollen dazu kurz 5 Stellen aufschlagen, wo er genau dasselbe sagt. Römer 12, Vers 12. Ein kurzer Vers und die gleiche Belehrung nimmt nicht einmal den ganzen Vers ein. Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet stand. Seid beharrlich im Gebet. Das griechische Verb verharren, verharrt im Gebet. Vorher haltet stand in Bedrängnis. Das ist beides sehr eng verwandt. Haltet stand in Bedrängnis oder verharrt im Gebet. Dann wollen wir Epheser 6, 18 aufschlagen. Wir lesen Vers 17 zur Verständigung mit. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Betet zu jeder Zeit im Geist mit allem Gebet und Flehen. Auch genau die gleiche Aussage. Er verdeutlicht es noch etwas. Alle Zeit beten im Geist. Das ist so hilfreich. Dieser Hinweis. Wir nähern uns dem an, was der Herr Jesus gemeint hat, wenn er gesagt hat, das eine ist nötig, alle Zeit zu beten. Wir wollen besser herausfinden, was hat er damit gemeint. Und Paulus sagt, betet zu jeder Zeit im Geist. Man kann nicht zu jeder Zeit laut beten, aber man kann zu jeder Zeit im Geist beten. Das ist eine gewaltige Entdeckung, wenn man die mal gemacht hat. Es ist möglich, es ist möglich. Und dann Philipper 4, ein Buch weiter, Philipper 4, Vers 6. Dieser bekannte Vers. Sorgt euch um nichts. Ich finde das ein bisschen extreme Worte, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es ist das Wort Gottes. Es steht hier. Sorgt euch um nichts. Um nichts. Wie viel ist nichts? Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott. Nicht vor den Menschen, vor Gott kund werden. Dieses Wort, sich sorgen um etwas, merimnao, ist ein ganz starkes Wort. Es heißt eigentlich auch, sich keine Angst einjagen lassen. Und jetzt lesen wir da, lasst euch durch nichts irgendwie Angst einjagen. Verstehen wir es nicht schon ein bisschen besser, dieses sorgt euch um nichts? Lasst euch durch nichts Angst einjagen. Aber dann kommt kein Punkt, sondern es kommt ein Komma und ein Sondern. In allem lasst durch Gebet und auch hier wieder eine Erweiterung, was noch dazugehört, zu diesem Lebensstil. Mit Danksagung. mit Danksagung alle eure Sorgen und Anliegen vor Gott kund werden. Vertraut sie Gott an. Und wie ist das möglich, dass man sich keine Angst einjagen lässt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, man betrügt sich selber völlig, völlig. Und ich kann euch sagen, wir haben ein Beispiel von so einem Mann, der sich total selber betrügt, nämlich unser Richter in dieser Stadt. Der sagt, ich fürchte weder Gott noch Menschen. Er war ein klassischer Gottloser. Ein Gottloser ist ein Mensch, der Gott kennt. Er weiß um Gott. Aber er sagt ihm ins Angesicht, vor dir beuge ich mich sicher nicht. Wer bist du? Siehst du nicht, wer ich bin? Ich habe keine Furcht vor dir oder vor irgendeinem Menschen. Der Mann ist mittlerweile auf die Welt gekommen, wie man so sagt. Das ist die eine Möglichkeit, sich keine Angst einzujagen zu lassen. Dass man sich völlig selber betrügt. Oder die andere ist, dass man kapituliert und merkt, so vieles bereitet mir Angst. So vieles beeindruckt mich, dass er es eigentlich nicht sollte. Wir lassen uns keine Angst einjagen, nicht weil wir so cool sind und so furchtlos wären, sondern warum nicht? Wegen unserem Gott. Und das ist eine zentrale Lehre der Heiligen Schrift, dass sich die Gläubigen, die Auserwählten, die Heiligen auf dieser Erde, die Menschen Gottes, dass sie sich keine Angst einjagen lassen sollen und müssen. Und wir haben herrliche Beispiele, Belehrungen, Vorbilder in der Bibel dazu. Denken wir an den mickrig kleinen David vor dem Goliath. Und dieser kleine, unreife Kerl war so cool. Nein, dieses vorbildliche Kind kannte seinen Gott mehr als die allermeisten Menschen, die je lebten, in seinem Alter. Er kannte seinen Gott. In allem steht da, in allem. Dann wollen wir noch ein Buch weiterblättern, Kolosser 4, Vers 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wieder den gleichen Aspekt hat Paulus schon mehrfach gesagt. Seid ausdauernd. Wieder das Verb, das griechische verharrt. Als Befehlsform, verharrt im Gebet. Wenigstens 3 Minuten pro Tag. Oder vielleicht morgens und abends. Oder vielleicht wie Daniel, morgens, Mittag, abends. 3 Minuten. Nein, er sagt, verharrt. Verharrt bleibt im Gebet. Im Geist. Mit Danksagung. Und noch ein Buch weiter, 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Es passt so gut zu der Belehrung des Herrn Jesus, weil es ist ein ganzer Vers und er besteht aus 3 Wörtchen. Betet ohne Unterlass. Darum habe ich der Predigt auch den Titel gegeben, ununterbrochen online mit Gott. Es ist ein trauriger Vergleich, aber er hilft uns zu verstehen tatsächlich, was die Bibel meint. Ohne Unterbrechung in Kontakt mit Gott. Wir könnten weinen, wenn wir an diesen Vergleich denken, weil der Teufel jeden Aspekt des geistlichen Lebens irgendwie nachäfft. Und insbesondere in der allerletzten Zeit, jeden Aspekt des geistlichen Lebens und der Ereignisse und der göttlichen Persönlichkeiten, alles äfft er nach. Warum? Einerseits, weil er selber Gott sein will und andererseits, weil er alle zu Fall bringen wollen, die auf Gott harren wollen. Und was sie heute erleben mit diesem Online, das uns noch irgendwie ein Vorbild ist in Bezug auf Gott, ist eine überaus traurige Sache. Wenn wir die Menschen beobachten, die tatsächlich ununterbrochen online sind. Und wenn aus irgendeinem Grund, technisch was auch immer, es nicht mehr möglich ist. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die sind gestorben daran. Und es wird immer mehr so sein. Und sie sind ins kleinste Detail ihres Lebens und Denkens und Handelns gesteuert. Gesteuert. Sie würden es händeringend verneinen. Aber es ist so. Es ist so. Aber ich brauche es einfach als Bild, was der Herr Jesus meint. Und er braucht keine Technik dazu. Wir brauchen keine Technik dazu, um ununterbrochen in Verbindung zu sein mit dem höchsten Gott, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, mit dem Richter über Tote und Lebendige. Er ist unser Vater. Er ist unser Vater. Was für ein Vater ist er uns? Aber genau dies meint der Herr Jesus hier, wenn er sagt, alle Zeit beten und nicht nachlässig werden. Sich nicht unterbrechen lassen, bedeutet das. Lass dich nicht unterbrechen in deiner Verbindung zu Gott. Tag und Nacht. Wahrscheinlich keine Generation vor uns konnte sich so gut vorstellen, wie das gemeint ist. Und doch haben schon viele große Glaubensvorbilder genau so gelebt und sind uns zum Vorbild geworden für den Glauben. Für den Glauben, den der Herr fordern wird, wenn er kommt. Genau für den Glauben. Was beinhaltet denn dieses alle Zeit beten und nicht nachlässig werden? Es gibt verschiedene griechische Wörter für das Wort, für den Ausdruck beten und bitten. Aber das häufigste ist das Wort, das auch hier verwendet wird, das Prosoichomai. Euchomai heißt auch einfach beten oder bitten. Und man kann zu verschiedenen beten. Man kann verschiedenes, unsere Bitte an verschiedene Adressaten wenden. Das ist nicht, beten ist nicht definiert im Wort Euchomai und auch in vielen anderen. Denn da werden so viele andere Dinge angebetet. Aber dieses Wort prosoichomai, Das ist das häufigst vorkommende in der Bibel, im Neuen Testament, im Griechischen, für das Wort beten. Und es wird immer nur im Zusammenhang gebraucht, eben pro Seuchomai, gegenüber Gott. Es meint immer zu Gott beten. Bitten, die zu Gott gerichtet sind. Das ist ganz wichtig. Alle Zeit beten meint also, sich jederzeit mit allem primär an Gott zu wenden. Alles in unserem Leben immer wieder Gott anzuvertrauen. Manchmal stelle ich mir vor, wie das wäre, wenn wir das alle vollkommen und hundertprozentig tun könnten, tun würden. Stellen wir uns das vor. Alles in unserem Leben immer wieder ausschließlich Gott anzuvertrauen. Tag und Nacht. Nicht an Menschen. Nicht, und das ist noch viel wichtiger, nicht an das eigene Gutdünken oder an die eigenen Gefühle Dinge anzuvertrauen und Dinge zu beurteilen. Aufgrund unserer eigenen Gefühle oder unseres eigenen Gutdünkens. Nein, an Gott, an den Herrn Jesus Christus, unseren Heiland. Was für eine simpel, einfache Strategie für ein Gotteskind. Und nur ein Gotteskind kann diese Strategie leben. Und es gibt auch keinen Automatismus darin. Gotteskind, dann passiert das alles automatisch. Nein, weit gefehlt. Aber was für eine simpel, einfache Strategie für ein Gotteskind, um in jeder Situation sich bewähren und überwinden zu können. Und seinem Herrn dazu noch alle Ehre zu machen. Es soll eigentlich mehr als eine Strategie sein. Es soll unser Lebensstil sein. Als Kind Gottes, als Jünger Jesu. Dieses kurze Sätzlein des Herrn Jesus. Und es ist genau das, was wir meinen, wenn wir uns eine tiefe und wachsende Beziehung zu Gott, unserem Vater und zu unserem Herrn Jesus Christus wünschen. Und dann heißt der Vers 1, es ist nötig, eine allzeit wachsende und enge Beziehung zum himmlischen Vater zu leben. Das ist die eigentliche Aussage des Herrn Jesus an Generationen von Gläubigen, von Jüngern. Hört, es ist nötig, eine allzeit wachsende und enge Beziehung zum Herrn zu leben. Und dieser Lebensstil ist die Folge davon, von was denn? Es ist die Folge davon, wenn jemand Gott erkannt hat. Wenn jemand wächst in der Erkenntnis oder wie Paulus oft schreibt, in der Vollerkenntnis Gottes. Denken wir wieder an den kleinen, jungen, schwachen David. Ein solcher Lebensstil ist die Folge der Erkenntnis Gottes. Und es gibt diesen gewaltigen Vers, auch im 1. Johannes 5, 20. Wir wissen aber, dass Christus gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Wir haben alles. Ein Kind Gottes hat vom Herrn das Verständnis bekommen, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und das passiert nicht ein für alle Mal. Es ist wachstümlich, unsere Erkenntnis Gottes. Sie passiert auch nicht automatisch. Aber wir haben alles zur Verfügung, um darin zu wachsen. Wir müssen nur wollen. Wir müssen nur wollen, uns sehnen nach diesem Lebensstil. Das ist die gepflegte und gelebte Beziehung zu Gott. Ununterbrochen online zu sein mit ihm, verbunden zu sein, FaceTime mit Gott. Um noch einmal so einen Ausdruck zu brauchen. Und das hat eine tiefe Wahrheit. Alle Zeit vor dem Angesicht Gottes sich zu wissen. Das beinhaltet diese Belehrung des Herrn Jesus. Es ist nötig, alle Zeit zu beten. Und das Gewaltige ist, dass dies möglich ist. Und wenn wir von Sünde verführt oder überrollt werden, so dürfen wir sofort Buße tun und wieder vor sein Angesicht treten und uns wieder mit allem an ihn wenden. Möchtest du das nicht ausprobieren, diesen Lebensstil? Möchtest du das nicht ausführen in deinem Leben? Dich mit allem an Gott zu wenden. Wir finden dazu auch viele eindrückliche und lehrreiche Vorbilder in der Bibel. Aber ich habe es schon angedeutet, das wahrscheinlich ausführlichste und umfangreichste Vorbild dazu ist der Mann, den Gott selbst beschreibt als Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tut. Und wir wissen, wer gemeint ist. Kaum eine andere Persönlichkeit in der Bibel illustriert uns diesen Lebensstil so deutlich, den der Herr Jesus hier seinen Jüngern lehrt, wie David. Drei lange Geschichtsbücher im Alten Testament lang wird sein Leben geschildert. Ist er die Hauptperson? Erster und zweiter Samuelbuch, erste Chronik. Von keiner anderen Person in der Bibel sind so viele Gebete, so viele Zwiegespräche, so viele Online-Zeiten mit Gott festgehalten. Wie von David. Und so umfangreich. Wir wollen in keiner Weise die anderen großen Männer kleinreden. Einen Daniel. Oder einen Paulus. Aber ich meine rein vom Umfang her. Vom Schriftumfang her. Finden wir nichts Vergleichbares. Wo uns gezeigt wird, wie seine Herzensbeziehung zum lebendigen Gott praktisch aussah und wie er sie auslebte. Nun müssen wir traurig sein, wenn wir daran denken und uns sagen innerlich, David, aber ich habe keine Chance dazu. In eine solch tiefe Beziehung zu Gott zu wachsen. Denn David war ein auserwählter König schlussendlich. Und damit war er sehr wichtig. Und er war doch beinahe vollkommen vor Gott. Beinahe sündlos, nicht? Darum nimmt Gott David, für dieses Beispiel, für dieses Vorbild, für uns. Genau darum. Und er zeigt alle Aspekte von Davids Leben. Aber diesen Aspekt, der ist über allem. Ein Mann, wie kaum ein anderer je gelebt hat, die enge Beziehung zu seinem Gott Tag und Nacht. Und nein, wir müssen nicht traurig sein, denn diese seine Beziehung zu Gott und damit sein Erkennen, wer dieser himmlische Vater ist, die begann wann am Ende seines Lebens, auf dem Höhepunkt seines Lebens? Nein, sie begann, als er noch wortwörtlich ein Nichts war. Ein Nichts. Das ein Nichts, es gibt ein Nichts, das Schafe hält. Das war David vor dieser Welt. Vor dieser Welt. Und sogar eine Zeit lang vor den Augen eines Propheten Samuel. Ein Nichts, der Schafe hält. Und er hat seinen Gott genau dann kennengelernt. Genau dann. Wenn man mit einem Goliath kämpfen muss oder will. Er wollte. Dann muss man zuerst mit einigen Löwen gekämpft haben. Man ist nicht gleich bei Goliath. Aber bei Goliath war David immer noch sehr, sehr jung. Es ist möglich, eine solche Beziehung zu Gott zu haben. Ich wünsche sie mir. Und ich kann euch sagen, der Schlüssel, dass David eine solche Beziehung zu Gott hatte, war eben genau das, weil er sie sich wünschte, von ganzem Herzen. Es gäbe so viele Beispiele jetzt, die wir lesen könnten, Psalmen, die genau das ausdrücken. Aber die Zeit ist fast um und wir haben letzten Mittwoch den Psalm 63 gelesen und wir möchten ihn noch einmal aufschlagen. Unter diesem Aspekt. Psalm 63. Und wie gesagt, es ist gleichzeitig der Schlüssel zu dieser tiefen Beziehung eines Davids zu dem allerhöchsten lebendigen Gott. Und es ist der Schlüssel für dich und für mich, dass wir in eine solche Beziehung, in eine wachsende Beziehung mit dem himmlischen Vater eintreten können. Es ist ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Und wir haben gehört, als er tagtäglich nicht wusste, wann Saul ihn umbringt. In der Wüste, von einem Versteck zum anderen, ringsum, umgeben mit Bewohnern des Landes, die fähig gewesen wären, ihn zu verraten. Aber er hatte Gott in seinem Herzen. Er war online mit Gott, Tag und Nacht. Und was tat er in dieser Situation? Er sehnte sich nach Befreiung von diesem Saul, dass er endlich erledigt würde, dass diese Gefahr weg wäre, dass er endlich in Ruhe und Friede gelassen würde. Nicht einen einzigen Hauch an Hinweis in diese Richtung finden wir hier. Nein, er sehnte sich nach etwas ganz anderem. O Gott, du bist mein Gott. Früh oder ernsthaft suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Ob er im Heiligtum war, in absoluter Sicherheit, oder ob er in der Wüste war, David sehnte sich nach dem lebendigen Gott. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach dir, mein Gott. Dann sagt er, denn deine Gnade ist besser als Leben. Was ist mein physisches Leben hier? Vielleicht bin ich morgen tot, wenn es in deiner Willen steht, Gott. Es gibt etwas viel Besseres. Deine Gnade. Deine Gnade, Gott. David kannte die Gnade Gottes. Er kannte nicht nur die Herrlichkeit, die Macht, die Erhabenheit, die Heiligkeit. Er kannte die Gnade Gottes. Und darüber sagte er, sie ist besser als Leben. Und so will ich dich loben mein Leben lang. Und so weiter. Lest den Psalm 63 nochmals. Lest auch den Psalm 86 dazu. Auch das ein exemplarisches Gebet Davids, wo seine Natürlichkeit in der Beziehung zum himmlischen Vater zum Ausdruck kommt. Aber auch seine Ehrfurcht, sein Erkennen des Wesens Gottes, sein Vertrauen, seine Zuversicht zu seinem Gott, seine Kühnheit im Gebet. David, unser Vorbild im Gebet, unser Vorbild im Lebensstil, den der Herr Jesus von uns fordert und sagt, es ist nötig. David, ein gewaltiges Vorbild. Ich möchte mit Hebräer 4,16 abschließen. So lasst uns nun mit Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Amen.